Die Lesung steht in Hebräer Kapitel 10, Vers 1 bis 18. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man da nicht schon längst aufgehört zu opfern? Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein, und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt: Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast keinen Gefallen daran. Er sagt das, wohlgemerkt, von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort, hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten, und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig.
Alex hat schon vorher gebetet, deswegen steige ich sofort ein. Wobei wir gehen nicht sofort in diesen Text rein. Eigentlich nicht besonders tief in irgendwelche Text rein, weil wir werden mehrere Texte betrachten. Wir sind in einer kurzen Serie über Gebet und ich habe das so aufgeteilt: Gebet zum Vater, das war vor 2 Wochen. Heute ist Gebet durch den Sohn und in 2 Wochen hören wir eine Predigt über Gebet im Heiligen Geist. Es sei denn, der Heilige Geist mir bis dahin mitteilt, dass ich etwas über etwas anderes predigen soll, aber das ist zumindest der Plan. Vor 2 Wochen also dachten wir über Gebet zum Vater. Gott, der Vater, hat uns erschaffen und erwählt, damit wir in Beziehung mit ihm treten. Diese Möglichkeit sollen wir natürlich nutzen. Und es ist im Grunde der erste Schritt im Glauben, ist auf sein Angebot zu reagieren und zu ihm zu beten. Aber das ist auch natürlich der wiederkehrende Schritt, dass wir immer wieder zum Vater gehen. Diese Woche ist gewissermaßen das Spiegelbild davon. Was bedeutet es, Sohn zu sein? Töchter sind beinhaltet. Es ist wichtig, dass wir das Wort Sohn weiter benutzen, weil der Begriff ist, was wir in Christus sind. Und Christus ist ein Sohn und nicht eine Tochter. Deswegen benutze ich dieses Wort bewusst. Und diesmal möchte ich mit einer Frage beginnen. Wann ist es Jesus bewusst geworden, dass er der Sohn Gottes war? Das klingt vielleicht eine überraschende Frage. Soll man überhaupt diese Frage stellen, wenn er göttlich war? denken wir vielleicht, dann verfügte er sicherlich über dieses Wissen von früh an. Aber wir wissen, dass seine göttlichen Eigenschaften durch sein Menschwerden eingegrenzt wurden. Das ist wunderbar und sehr bekannt dargestellt in Philipperbrief. Ich lese einfach ein Vers vor. Ich werde hinweisen, wenn es lohnt sich, auch selbst durchzublättern, aber ich werde auch mehrere Verse einfach zitieren, wo es sich nicht lohnt. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie anderen Menschen. Luther benutzt ein anderes Wort. Er schreibt, dass Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an. Er wurde also vollkommen Mensch. Und es ist bei uns Menschen üblich, dass wir nicht von Geburt an alles wissen. Wir wachsen im Leben in Selbsterkenntnis. Natürlich besonders schnell in der Kindheit, aber immer weiter durch das Leben. So, ich finde, es ist gut möglich, dass es auch Jesus so gegangen ist. Er wuchs in der Selbsterkenntnis. Wann ist Jesus bewusst geworden, dass er Sohn Gottes war? Natürlich gibt es keine sichere Antwort auf diese Frage. Wir haben eher Hinweise als definitive Angaben. Aber zum Beispiel, als er nach einem jüdischen Fest, er war in Jerusalem auf Besuch mit den Eltern, man denkt etwa mit 11 Jahren, wurde er in Jerusalem hinterlassen. Und erst am Ende des Tages des Nachhausereisens, haben die Eltern bemerkt, ach, Jesus ist nicht mehr bei uns. Und sie kehren zurück, etwas besorgt, suchen ihn. Endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Ich denke, das spricht für eine entstehende Erkenntnis. Es ist nicht eingeboren, sondern es kommt durch einen Prozess. Vielleicht war er deswegen unter den Gelehrten. Er war beim Suchen nach Antworten. Er spürte vielleicht beim Heranwachsen, dass er anders war. Er ahnte, dass irgendwas da war. Und suchte in der Heiligen Schrift Antworten und unter den Gelehrten der Heiligen Schrift Antworten. Es gab jedoch einen Zeitpunkt, wo diese Erkenntnis gereift war, wo er keinen Zweifel mehr zu haben brauchte, dass er Gottes Sohn war. Und das war der Moment, wo er im Jordan von Johannes dem Täufer getauft wurde. Und es kam dazu nicht wegen der Taufe selbst, sondern wegen dem, was im Anschluss passierte. Lukas 3, 21, unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt, wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Man könnte fast sagen, seine Taufe war gleichzeitig seine Konfirmation. Es war die Bestätigung seiner Identität. der Vater und der Heilige Geist bezeugen, was er schon ahnte. Er gehört zu ihnen in einer Art und Weise, die andere Menschen nicht teilten. Als Mensch musste Jesus in diese Erkenntnis der Sohnschaft hineinwachsen. Und warum ist das wichtig? Dabei war seine Erfahrung zumindest analog zu unserer Erfahrung. Wir haben uns bei der letzten Predigt mit dem Thema Adoption beschäftigt. Keiner von uns ist ein natürliches, eingeborenes Mitglied in der Familie Gottes. Wir werden hineinadoptiert. Ich sage mehr später über das, wie das passiert. Das bedeutet, dass wir nach der Adoption auch in der Erkenntnis wachsen, wer wir nun sind im Hinblick auf Gott. Was ist unsere neue Identität als Adoptivkinder in seiner Familie? Was beinhaltet das? Denk mal kurz an die Erfahrung von Jesus. Er musste seinen Vater über die Jahre kennenlernen. So geht es in jeder Beziehung. Das gilt auch für uns. So heißt es in Johannes Evangelium 17,3. Das ewige Leben zu haben heißt, das ist an Gott gerichtet, dich, Gott, zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Wir sind auch in diesem Prozess des Kennenlernens des Vaters. Jesus musste Vertrauen lernen. Vertrauen ist nie von heute auf morgen plötzlich da. Es wächst mit der Erfahrung, dass jemand sich als vertrauenswürdig erwiesen hat. Für Jesus waren zum Beispiel die Versuchungen, diese drei Versuchungen, bestimmt ein wichtiger Abschnitt. Dadurch lernte er, sein Vater kümmert sich um ihn. Er schützt ihn. Engel werden gesandt, um ihm in der Wüste in den 40 Tagen da zu helfen. Und so wächst er im Vertrauen, er lernt Vertrauen. Und er musste auch gehorchen lernen. Das ist vielleicht eine Überraschung, aber das hörten wir in der Lesung. Jetzt sind wir endlich in der Lesung, Verse 5 bis 7 wieder. Und es kommt hier ein Zitat. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Gefallen. Und jetzt der Punkt, da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und ich bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und dass der Weg dahin ein Lernprozess war, hören wir früher im selben Brief, 5, Vers 8. Allerdings blieb es selbst ihm, den Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Jesus selbst musste gehorsam lernen. Und ein Beispiel dafür ist uns wiedergegeben. Vor seiner Verhaftung und vor dem Gerichtsverfahren und vor der Kreuzigung war es ihm schon klar, was auf ihn zukommen würde. Das hatte er dreimal zumindest den Jüngern vorhergesagt. Und darüber hat er gerade vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane mit seinem Vater gerungen. Nochmal ist es Lukas Evangelium, das ich zitiere, oder wird aus diesem Evangelium zitiert jetzt, 22:42. Jesus spricht, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Willen soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig, und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. In seiner menschlichen Gestalt war es also auch für Jesus nicht selbstverständlich, dass er sich seinem Vater unterordnen würde und ihm gehorchen würde. Er musste wie uns gehorchen lernen. Und das bringt uns zum ersten Punkt. Heute kommen meine Punkte eher zum Schluss. Das sind sozusagen Schlusspunkte. Jesus als Muster. Im Sinne von einem Prototyp oder einem Vorbild. Er zeigt uns, wie es lang geht als Menschen, die in der Familie Gottes hinein adoptiert werden. Und wir auch müssen den Vater kennenlernen, vertrauen lernen, gehorchen lernen. Das gehört zur Sohnschaft. Und das wird in vielen Hinsichten eine Auswirkung in unser Leben haben, dass wir Gott als Vater kennenlernen. Aber unser Thema heute ist Gebet, und das ist ein Bereich, wo es sehr prägend Auswirkungen soll, wenn wir das begreifen. Wir müssen im Prozess sein, den Vater kennenzulernen, so dass wir wissen, wie wir mit ihm sprechen können, wie wir mit ihm sprechen dürfen und sollen. Und wenn wir in einem Prozess sind, wobei wir immer mehr vertrauen, weil wir finden, dass er immer wieder vertrauenswürdig ist, dann werden wir immer offener und mutiger, wenn wir unser Gebetsanliegen vor ihm bringen. Aber wir werden nicht verlangen, dass er genauso auf unsere Gebete antwortet, wie wir es uns vorstellen, weil, wie bei Jesus, wird dein Wille geschehe immer ein wichtiger Bestandteil unserer Gebete sein. Wir beten eben wie der Sohn Gottes, der auch so gebetet hat. Ich denke, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir können so darauf bedacht sein, nach Gottes Willen zu beten, dass wir es uns nur wagen, so blasse, banale, kleinliche Bitten vor Gott zu bringen. Sichere Gebete eben, wo wir kein Risiko eingehen, dass wir oder andere enttäuscht werden. Und ich denke, so ist es nicht gemeint. Jesus ermutigt uns, erwartungsvoll kühn zu beten. Ich lese einige Verse von Johannes-Evangelium dazu. 14, 12 bis 14. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werdet ich es tun. Ähnlich in 15, 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Und 16, 23 bis 24 ist ähnlich. Das wird natürlich eine Spannung sein, in seinem Namen kühn zu beten, aber gleichzeitig nach seinem Willen zu beten. Und in dieser Spannung sollen wir leben und beten. Nicht versuchen, diese Spannung zu vermeiden. Wir müssen kühn beten, aber immer bedacht sein, wir wollen nach Gottes Willen beten. Wir wollen nicht auf der einen oder anderen Seite des Pferdes herunterfallen, so wie in diesem bekannten Spruch, sondern im Sattel bleiben und diese Spannung aushalten. Und das können wir tun, das dürfen wir tun, wegen unserer Identität. Und Römer 8 erleuchtet uns, wer wir sind. Und wir hören jetzt eine Lesung von Römer 8.
Römer 8, Verse 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben.
Also Vers 16 da finde ich im Hinblick auf das, was ich über Jesu Taufe spekuliert habe, interessant. Könnte es sein, dass Ähnliches bei Jesus passiert ist? Der Geist selbst bezeugt es uns, ihm, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Erst mit etwa 30 ist er in seinen Dienst eingetreten. Es kann also sein, dass er sich bis dahin noch in einem Prozess befand, wo der Heilige Geist ihn über seine Identität einleuchtete. Auf jeden Fall ist es bei uns der Fall. Das ist ein wichtiges Wirkungsfeld des Heiligen Geistes. Er reift in uns diese Erkenntnis unserer Identität. Langer Satz, kurzer Sinn. Der Heilige Geist überzeugt uns immer mehr, dass wir dieselbe Rechte haben wie unsere älteren Brüder, Jesus, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Get your mind round that one, wie wir auf Englisch sagen. Versuch mal, das mit deinem Verstand zu fassen, das in deinen Schädel zu kriegen. Wir sind Miterben. So kommen wir zum zweiten Schlusspunkt. Jesus als Miterbe. Ein Bild, das wir benutzen, um zu erklären, wie wir die Fürbitten im Gottesdienst verstehen, heißt so, das ist von den Einleitungen für die Leute, die die Fürbitten machen im Gottesdienst, das ist ein Bild. Am besten stellt man sich das Ganze wie in einem Thronsaal vor. Der König sitzt auf seinem Thron, das ist Gott, und nimmt die Bitten und Anfragen entgegen, die an ihn gerichtet sind. Einem Sprecher aus der Gruppe, der Bittsteller, wird erlaubt, vor den Thron zu treten und die Bitten vorzutragen. Das ist derjenige, der die Fürbitten macht im Gottesdienst. So spricht er oder sie zwar in seinen eigenen Worten, macht dies aber im Auftrag aller anderen, die in einem gewissen Abstand warten. Auch wenn dieses Bild nicht alles über das Beten sagt, versinnbildlicht es doch die äußerst wichtige Tatsache, dass der Sprecher der Fürbitten nicht für sich selbst spricht, sondern für die ganze Gemeinde. Wir haben sozusagen einen Sprecher, der uns vertritt, wenn wir die Fürbitten machen. Ich finde das ein hilfreiches Bild für die Fürbitten, aber es fehlt etwas oder es fehlt jemanden in diesem Bild. Nämlich Jesus. Er ist aber da im Bild, aber er steht neben uns. Er ist Miterbe. Aber er ist auch ein bisschen mehr als Miterbe. Er ist mehr als der ältere Bruder. Er ist darüber hinaus der eingeborene Sohn, sozusagen, um das menschlich auszudrücken. Er ist nicht bloß ein Adoptivsohn wie wir. Deswegen habe ich diese Gänsefüßchen auf der Folie als Miterbe. Eigentlich sind wir die Miterben von ihm. Er hat die Erfahrungen, den Hintergrund, uns den Vater sozusagen vorzustellen. Er kann neben uns stehen und sagen, guck mal, mein Bruder, meine Schwester bringt ihre Bitte seine Bitten. Er hat die Rechte als Erbe immer gehabt. Er kennt den Vater etwas länger als wir. Insofern ist es schon vorteilhaft, ihn an unserer Seite zu wissen. Wenn wir vor dem Thron treten, weil wir beten mit dem Sohn. Und das ist der nächste, ja. Das ist ein Teil dessen, was zum Ausdruck kommt, wenn wir im Namen Jesu beten, wie er uns aufgefordert hat. Es ist, als ob wir zum Schalter in der Bank gehen und eine Bankkarte vorlegen, wo unser Name nicht eingeprägt ist, sondern der Name von Jesus. Aber er hat uns die Autorität gegeben, vielleicht ein Brief mit Unterschrift oder die PIN-Nummer. Er teilt mit uns die Anrechte, die ihm als ewigem Sohn Gottes zustehen. So dürfen wir in seinem Namen als Miterben beten. Wir sind Miterben und dieses Vorrecht gehört dazu. Wir beten mit dem Sohn. Aber es verbirgt sich hinter diesem Begriff in seinem Namen noch mehr. Und einen Einblick darin werden wir kriegen, wenn wir einige Verse aus Galaterbrief hören. Das ist das nächste Stück.
Das steht in Galater Kapitel 4, Vers 1 bis 7. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt, und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt.
Es gibt eine weit verbreitete Theorie oder Vermutung, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, egal aus welchem Hintergrund oder Kulturkreis und so weiter sie stammen. Laut der Bibel sind wir alle Geschöpfe Gottes, aber nicht alle Kinder Gottes. Der Begriff Adoption drückt das aus. Der Geist der Sohnschaft und alle Privilegien, die dazu gehören, müssen geschenkt von Gott und von uns empfangen werden. Wir sind nicht, wie Jesus, eingeborene Kinder Gottes. Jesus benutzt den Begriff neugeboren oder wiedergeboren, um zu erklären, was Gott durch den Heiligen Geist in uns bewirkt, damit wir seine Söhne und Töchter werden. Warum sind wir dann nicht automatisch qua Geburt Kinder Gottes? Es gibt ein Hindernis. Und auf dieses Hindernis deutet Paulus hier darauf hin. In Vers 3. Genauso war es auch bei uns, als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Es ist leider für uns Menschen nicht selbstverständlich, nicht natürlich oder nicht mehr natürlich, Gottes Wege zu gehen und nach seinem Willen zu leben. Seit dem Sündenfall ist das nicht mehr so. In uns allen liegt die Neigung. Und vielleicht sollen wir von mehr als einer Neigung sprechen, von einer unwiderstehliche Veranlagung, den eigenen Weg zu geben, Herr in unserem eigenen Leben zu sein. Und dabei ordnen wir uns den Vorstellungen dieser Welt unter. Wir nennen es die Sünde, sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Und Sünde ist eine Macht, die uns gefangen hält. Deswegen dieser ganz starke Begriff, wir sind Sklaven der Sünde. Und diese Macht der Sünde wird erst gebrochen, wenn ein Gerechter, wenn einer, der sich nicht den Vorstellungen der Welt unterordnet, uns freikauft. Vers 4 nochmal. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Diese Idee vom Sklavenmarkt ist ungewöhnlich für uns, aber war damals allgemein bekannt. Und es ist eins von mehreren Bildern, die die Bibel nutzt, um zu erklären, warum Jesus überhaupt in die Welt gekommen ist. Warum er Mensch geworden ist. Er ist zu uns gekommen, er hat sich entäußert, um uns freizukaufen. Und der Preis dafür war sein Tod am Kreuz. Den Tod, den wir eigentlich verdient hatten. Wir werden bald diesen Tod am Kreuz bedenken beim Abendmahl. Aber hier sind wir beim letzten Schlusspunkt. Jesus ist unser Mittler. Und das ist auch, was wir meinen, wenn wir im Gebet die Formel benutzen, in seinem Namen. Wir beten durch den Sohn. Es drückt aus, dass es nur durch seinen Verdienst möglich ist, dass wir überhaupt in Gottes Gegenwart treten. Deswegen ist es hilfreich, dass am Ende eines Gebets wir sagen, in seinem Namen. Dabei meinen wir machen das nicht von uns selbst. Wir können nur dieses Gebet sprechen und vor Gott treten aufgrund seines Opfers. Er ist unser Mittler. Wir beten durch ihn. Durch das, was er für uns erreicht hat. So ist sozusagen vor dem Kreuz der Boden eben. Wir kommen alle auf derselben Basis oder auf derselben Grundlage. Es gibt nicht jüngere Söhne, die voll Trauer und Buße sind, und ältere Söhne, die denken, die schaffen das, vor Gott zu kommen, aus eigener Gerechtigkeit. Es sind nur die, die Sünde sind, die ihre Sünde erkannt haben und zu Jesus gekommen sind und von ihm freigekauft worden sind, von der Macht der Sünde. Lassen wir uns also im Gebet zu ihm als Mittler kommen. In seinem Namen beten. Lassen wir uns als Miterben vor Gott treten und die Vorrechte genießen, die wir als Kinder Gottes haben. Und lassen wir uns nach seinem Muster erkennen und in diese Erkenntnis wachsen. Wie groß ist die Liebe Gottes in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Und dazu ermutigt uns der Verfasser vom Hebräerbrief in der Fortsetzung der vorherigen Lesung. Und ich lese jetzt Hebräer 10, 19 bis 23 im Grunde als Einleitung jetzt ins Abendmahl, wo wir vor Gott treten. und das wahrnehmen, was Jesus für uns getan hat. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hatte ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keine gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Und ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Amen.